Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Ja, und in den letzten beiden Wochen konnte man ja das Gefühl bekommen, dass die Überalterung der Gesellschaft ganz neue Dimensionen annimmt. In den sozialen Netzwerken haben einem von vielen Bildern ältere Menschen angeschaut.
Hinter dem Phänomen steckt die viel diskutierte Face-App. Eine App, mit deren Hilfe man sein Gesicht auf Fotos altern lassen kann. Viele Prominente, die haben den Hype befeuert. Interessanterweise hat das dann aber auch die Aufmerksamkeit der Leute auf das Thema Datenschutz gelenkt.
Und dann wurde diskutiert, was eigentlich mit den Fotos passiert. Die Nutzerinnen und Nutzer mit der App bearbeiten. Ob so möglicherweise der russische Staat Daten sammelt, um zum Beispiel Programme zur Gesichtserkennung zu trainieren. Mittlerweile scheint auch klar, dass hinter der App tatsächlich russische Entwickler stecken, dass die Bilder aber immerhin in den USA gespeichert werden.
Und wenn sich hier auf einmal etwas mehr Menschen als sonst über den Datenschutz Sorgen machen, können darüber in China einige bestimmt nur lachen, und zwar direkt in die Kameras, die dort fast überall installiert sind und die die Gesichter der Menschen erfassen. Wie weit das geht, hat sich Axel Dorloff an einer chinesischen Schule in Hangzhou angeschaut.
Kein Geld, keine Essensmarken, keine Mensakarte. Wenn die 16-jährige Meng Jinyang in die Schulmensa der Oberschule Nummer 11 in Hangzhou zum Mittagessen geht, reicht das Gesicht. In Schuluniform mit blauem Rock und weißer Bluse stellt sie sich für wenige Sekunden vor einen Hochkantmonitor. Ihr Gesicht wird gescannt, ihr Menü vorbereitet.
Früher hatten wir die Mensakarte mit, die hat man aber ab und zu auch vergessen. Jetzt läuft das mit der Gesichtserkennung, das ist deutlich bequemer. Das Gesicht wird gescannt und dann gibt es Essen. Das System weiß durch die Gesichtserkennung, was wir für heute bestellt haben.
Für jeden Einzelnen sind die Menübestellungen gespeichert. Jeweils bis Freitag wählen die Schüler ihr Essen für die kommende Woche aus. Das System generiert dabei Daten zum Thema Ernährung, erzählt Lehrerin Zhu Jiyao.
Nach jeder Bestellung werden die Daten gesammelt. Auch die Eltern bekommen die Informationen. Wir können dann sehen, wie viele Proteine, Kohlenhydrate und frittiertes Essen die Kinder im Monat gegessen haben. Wir erhalten so einen Ernährungsbericht.
Und der Computer spuckt dann Vorschläge zur Ernährungsoptimierung aus. Wer sich zu viel an süßen Nachtischen oder Getränken vergreift, fällt sofort auf. Kaum etwas bleibt an der Oberschule Nummer 11 in Hangzhou unbemerkt. Auch im Klassenraum der Hangzhou-Oberschule hängen intelligente Kameras. Sie können das Verhalten jedes einzelnen Schülers erfassen, Daten sammeln und analysieren. Auch die 16-jährige Jin Yang hat dadurch schon Hinweise zu ihrem Lernverhalten bekommen.
Im Unterricht im Klassenzimmer wurde die Gesichtserkennung auch schon eingesetzt. Unsere Gesichtsausdrücke während des Unterrichts können so ausgewertet werden. Und die Schule weiß dann, wie gut wir uns im Unterricht konzentrieren. Wir erhalten Tipps, wenn wir nicht aufmerksam waren, um sich dann künftig mehr anzustrengen.
Die Schule in Hangzhou hat einen parkähnlichen Campus und großzügige Sportanlagen. Es wirkt idyllisch, aber es gibt hier kaum etwas, das nicht von Kameras überwacht und analysiert wird. Sogar das Ausleihen der Bücher funktioniert via Gesichtserkennung. Lehrerin Zhu Jiyao steht vor einem riesigen Bücherschrank. Überall gläserne Schließfächer für Bücher.
Die Schüler können hier anhand von Gesichtserkennung Bücher ausleihen. Zuerst wählen sie die Bücher und dann müssen sie in die Kamera schauen. Wir sammeln die Daten und wissen dann, wer welche und wie viele Bücher ausgeliehen hat. Die Bibliothek kann dann besser nach dem Interesse der Schüler die Bücher einkaufen.
All das ist für Schülerinnen wie Meng Jinyang nichts Besonderes mehr.
Wir sind immer noch in der Schule. Wir sollten das Lernen für die Hauptaufgabe halten. Einerseits führt das zu einem bestimmten Gefühl der Überwachung, aber andererseits hilft es uns auch. Die Vorteile sind größer als die Nachteile.
Die Oberschule Nummer 11 in Hangzhou gilt dabei als Modell für die Zukunft, wie künstliche Intelligenz auch an Schulen eingesetzt werden kann. Im Mittelpunkt Schülerverhalten überwachen, kontrollieren und analysieren.
Gesichtserkennungssoftware kommt nach und nach in unserem Alltag an. Und dass es beim bloßen Wiedererkennen des Gesichts natürlich nicht bleibt, sondern dass man mit den Informationen unserer Gesichtsausdrücke noch viel mehr machen kann, das haben wir nicht nur bei der Face-App gemerkt, die unser Gesicht altern lassen kann. Das sehen wir vor allem bei Technologien wie der Analysesoftware, von der wir gerade gehört haben, in der chinesischen Schule.
Ja, es geht immer mehr um Technologien oder bei denen darum, die Verfassung oder die Emotionen eines Menschen zu erfassen, indem die Software die Mikroexpressionen des Gesichts scannt und bewertet. Der chinesische Versicherungs- und Finanzdienstleister Ping An will mit diesen Informationen Rückschlüsse auf die Kreditwürdigkeit seiner potenziellen Kunden und Kundinnen werfen.
Analysierte Gesichtsausdrücke als Grundlage für eine Kreditvergabe. Nur ein Beispiel, weshalb wir uns die Frage gestellt haben, was das mit uns als Gesellschaft machen würde, wenn diese Technologie Alltag wird.
Ja, und gesprochen haben wir darüber mit dem Journalisten und Buchautoren Adrian Lobe. Und in unserem Gespräch haben wir ganz von vorne angefangen, nämlich mit der Frage, warum ist das Gesicht überhaupt so ein wichtiges biometrisches Merkmal geworden?
Beim Gesicht ist es so, das sagen jedenfalls Sicherheitsforscher, da gibt es so viele sozusagen variablen Kombinationen vom Mund-Nase-Abstand, vom Augenabstand, die uns so einzigartig machen, dass dieses Merkmal eben nicht hackbar ist, beziehungsweise so verschlüsselungssicher, dass wir das zum neuen Authentifizierungsstandard machen. Und das sehen wir auch schon seit geraumer Zeit, dass zum Beispiel Apple mit Face ID so eine Identifizierung aufgelegt hat oder der Konkurrent Alibaba in China mit diesem System Smile to Pay. Das ist ja in China ganz üblich, dass man dort eben lächelnd bezahlt und mit dieser schönen Pointe, dass es eben auch in diesen, was Shoshana Zuboff als Überwachungskapitalismus bezeichnet, eingewoben ist.
Also auch in ganz anderen Zusammenhängen immer die Möglichkeit der Identifikation des Einzelnen zu haben. Aber wo liegen da die Grenzen und die Fehleranfälligkeiten?
Also das Problem ist, das Gesicht kann man ja leicht stehlen sozusagen. Also ich muss ja nur ein Foto irgendwo in der Öffentlichkeit machen. Und da haben Sicherheitsforscher auch schon herausgefunden, dass sich das relativ leicht reproduzieren lässt. Und die große Schwäche oder die große Gefahr liegt einfach darin, wenn ich jetzt sozusagen mein Gesicht verliere, ja, also auch sozusagen kulturell schwingt da so die Problematik des Gesichtsverlustes mit, dann ist dieses Merkmal unwiederbringlich verloren, ja. Also ich kann mir ein neues Passwort zulegen, aber eben kein neues Gesicht. Das heißt, wenn es wirklich zum Standard wird und die Entwicklung weist ja in die Richtung, dann habe ich ein massives Problem, weil ich sozusagen identitäts- bzw. ausweislos bin und mich bei vielen Diensten nicht mehr authentifizieren kann.
Sie haben jetzt dieses Problem der Gesichtslosigkeit angesprochen. Das heißt, wie unsicher im Prinzip auch das Gesicht als Ausweis ist. Aber auf der anderen Seite, was sagen Sie denn, gibt es wissenschaftliche, valide Untersuchungen darüber, welche Rückschlüsse denn man vom Gesicht wirklich ziehen kann? Also jetzt im Hinblick auf Gesundheit, Emotionen und Verhalten?
Also diese Emotionsmesstechnologie geht ja zurück auf Paul Ekman. Der hat vor ein paar Jahrzehnten dieses Verfahren zur Emotionsmessung Facial Action Coding System, kurz FACS, entwickelt. Und er sagt eben, dass es bestimmte Emotionen gibt, wie zum Beispiel Traurigkeit oder Heiterkeit, die sozusagen universell übergreifend allen Kulturen inhärent sind. Und dass man mit entsprechenden Verfahren eben Emotionen aus dem Gesicht auslesen kann. Also zum Beispiel, ob ich jetzt gerade sauer bin, ob ich traurig bin. Und darauf aufbauend haben zum Beispiel die US-Geheimdienste entsprechende Systeme an Flughäfen installiert, um Leute zu finden, zu identifizieren, die einen etwas grimmigen Gesichtsausdruck haben. Und es gibt mittlerweile auch schon Forschungen, die haben bestimmte Gendefekte mithilfe von Porträtfotos erkannt. Also da entwickelt sich die maschinelle Intelligenz bzw. die Maschinenintelligenz auch immer weiter. Die Frage ist, was ist jetzt hier nur so eine Art Show oder wo hat die Wissenschaft Erkenntnisse, die möglicherweise doch nicht so valide sind? Und ganz bezeichnend fand ich eigentlich in dem Kontext, dass man auch sich mal die Emotionen von Mark Zuckerberg bei der Anhörung im US-Kongress angeschaut hat. Da hat nämlich die Maschine gesagt, sad. Also er war nicht so begeistert, was die Senatoren ihm dort vorgeworfen haben. Und das ist auch ein schönes Beispiel eigentlich für Gegenüberwachung, weil Facebook sagt ja eigentlich schon im Namen, wir führen Buch über Gesichter. Und Zuckerberg, der früher ja auch Psychologie im Nebenfach hatte, hat so eine Obsession, bestimmte minimalste Gesichtszuckungen und Regungen zu identifizieren. Also was sagt das jetzt über das Individuum, wenn er die Augenbrauen hebt? Und da gibt es so ganz fein kalibrierte Bereiche, die dem menschlichen Auge unter Umständen gar nicht auffallen, der Maschine aber schon. Und es geht eigentlich bei diesen ganzen Technologien darum, das menschliche Wesen zu entschlüsseln.
Aber wenn Sie jetzt sagen, wir können uns gar nicht so sicher sein, ob das überhaupt valide ist, zumindest im Augenblick nicht. Was ist dann, also wir haben dieses Beispiel vorhin gehört, in China wird zum Beispiel die Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern im Klassenraum gescannt. Wenn jetzt da Dinge abgeleitet werden aufgrund falscher Annahmen, weil die Bewertung eigentlich doch nicht richtig ist, da wird gesagt, also der passt jetzt gar nicht auf, aber eigentlich guckt die oder derjenige immer so, wenn er interessiert ist.
Ja, das ist im Grunde auch so eine Art Paradigmenwechsel, worauf wir eigentlich zusteuern, weil wir uns immer mehr auf maschinelle Intelligenz verlassen und dann auch zu bestimmten Sozialbewertungen gelangen. Also in China ist es ja virulent, dort kriegen die Bürger im nächsten Jahr Verhaltensnoten ausgestellt aufgrund ihres Kommunikations- und Konsumverhaltens. Und da ist, wenn wir mal von Foucault sprechen, eigentlich der Disziplinargedanke wandert vom Mensch auf die Maschine über. Also da sagt nicht der Lehrer, pass auf und schau nicht irgendwo in andere Hefte rein, sondern die Maschine screent den Schüler und die Maschine fällt auch das Urteil, schlägt womöglich Alarm und sagt dann, hey, du musst aufpassen, du musst dem Unterricht konzentriert folgen. Und das Problem, dass diese Grundannahmen verzerrt sind, ist natürlich sozusagen ein operationeller Fehler. Der ist im System implementiert bzw. einprogrammiert. Aber die Folgen, die wir daraus ableiten, die sind dann demzufolge natürlich auch komplett verzerrt.
Wenn wir nun wissen, dass alle unsere Mimik, unsere Gestik gescannt und analysiert wird, wenn in Schulen, bei Bewerbungsgesprächen oder sogar im öffentlichen Raum all das stattfindet, spielen wir dann alle immer noch Theater, sozusagen mehr, als wir es jetzt schon tun?
Also das finde ich eigentlich ein schönes Bild, dass sozusagen der öffentliche Raum zu so einer Theaterbühne werden kann, wo wir bestimmte Rollen einnehmen, nämlich die Rolle, dass wir das Gesicht zeigen müssen. Das ist ja auch eine Grundannahme oder moralischer Imperativ, dieses Gesicht zeigen müssen, was eigentlich mit dieser Allgegenwart von Kamerasystemen einhergeht. Und man kann schon beobachten, dass sich Menschen dann in vorauseilendem Gehorsam normkonform verhalten, dass sie bestimmte Dinge im öffentlichen Raum nicht mehr tun, dass sie sich versuchen, an anderen zu orientieren, dass sie zum Beispiel Auffälligkeiten in ihrem Gangverhalten versuchen zu vermeiden. Und das ist sozusagen eigentlich auch eine Formatierung des Sozialverhaltens, induziert durch diese gesamten KI-Systeme, was man schon jetzt eigentlich beobachten kann. Und selbst wenn man das Gesicht jetzt als biometrisches Merkmal verbirgt, da gab es vor ein paar Wochen einen Fall in London, da hat jemand sein Gesicht verhüllt, glaube ich, mit einem T-Shirt. Und der wurde dann sozusagen auch detektiert von diesen Maschinen, von der künstlich intelligenten Kamera. Und das zeigt dann eigentlich auch, wie schnell solche Anomalien bzw. Abweichungen von der Norm, von der, muss man dazu sagen, statistisch definierten Norm, sichtbar werden und Einzelne dann aus der Masse sozusagen herausgezogen werden. Und auf der anderen Seite natürlich dieses komplett homogene Verhalten mit dem Gesicht als, naja, man kann fast schon sagen, Nummernschild, das man im öffentlichen Raum mit sich rumträgt und wo man überall identifizierbar ist. Zum Beispiel schätzen Forscher, dass im nächsten Jahr 626 Millionen Überwachungskameras allein in China installiert sein werden. Und das macht auch eigentlich dieses Ausmaß der Überwachung im öffentlichen Raum sichtbar, dass wirklich an jeder Ecke Kameras sind und man eigentlich gar nicht mehr sich unbemerkt im öffentlichen Raum bewegen kann.
Nun wird China immer wieder als abschreckendes Beispiel irgendwie thematisiert, vor Gesichtserfassungen wird gewarnt oder sie wird zumindest kritisch diskutiert, so wie wir das gerade machen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Menschen doch sehr leichtfertig ihre biometrischen Daten preisgeben und dass Menschen auch Sicherheit wollen, also Gesichtserfassung eigentlich sogar vielleicht gutheißen. Sehen wir da also eine Entwicklung, die sich schon deshalb nicht aufhalten lässt, weil es keinen Widerstand gibt gegen sie?
Das Problem ist, dass bei vielen eben noch dieser Biedermeier- oder Biedersinn-Reflex vorherrscht. Ich habe ja nichts zu verbergen. Und die Implikationen dessen eigentlich noch gar nicht so wirklich zum Tragen kommen. Und das kann dann wirklich der Fall sein, wenn die private Hand mit der öffentlichen Hand kooperiert. Ja? Also Facebook hat über 2 Milliarden Mitglieder auf der ganzen Welt. Das heißt über 2 Milliarden Porträtfotos, die sie in ihre Datenbanken einspeisen bzw. dort gespeichert haben. Und wenn dann Maschinen, maschinell lernende Algorithmen mit dieser gigantischen Menge an Daten füttert, dann könnte wirklich der Überwachungsstaat auch nochmal auf eine neue Ebene gehoben werden. Anzeichen dafür sehen wir schon. In den USA kooperiert zum Beispiel Amazon Ring, also dieser Türklingelhersteller mit der lokalen Polizei, die dann in Einzelfällen Zugriff hat auf das Kamerasystem, um zum Beispiel zu schauen, ob der Paketbote das Paket auch rechtzeitig angeliefert hat. Und da sehen wir eigentlich, dass dieser militärisch-industrielle Komplex immer mehr miteinander verwächst und Daten, die momentan noch in privater Hand sind, also von den ganz großen Konzernen Apple, Facebook, Google, die möglicherweise auch in staatlicher Hand landen können. Und Amazon Recognition zum Beispiel, der Gesichtserkennungsdienst von Amazon, wurde ja auch schon an Regierungsbehörden verkauft, die das auch eingesetzt haben. Also da sehe ich die große Problematik, dass wir eigentlich diese Grenzziehung zwischen dem, was privat ist, beziehungsweise dem, was öffentlich sein sollte, eigentlich gar nicht mehr zu ziehen ist.
Wie bewerten Sie denn Abweichungen von menschlichen Körpern, von der Norm, wie Transgender-Personen oder Non-Binaries oder Menschen, die vom psychischen Standard möglicherweise abweichen? Inwiefern werden diese Abweichungen Ziel von Profiling oder was bedeutet das bei einer Quantifizierung und Identifizierung von Menschen über Facial Recognition beispielsweise?
Was wir jetzt sehen, ist eigentlich, dass diese Deutungshoheit dessen, was wirklich noch normal ist und was dann wirklich abnormal ist, eigentlich immer stärker an Algorithmen outgesourced wird. Ja? Zum Beispiel beim Thema automatisierte Gangerkennung, da sagt dann die Maschine, dieser Mensch, der läuft nicht normal, der weicht von der statistisch definierten Norm ab, zum Beispiel weil er hinkt, weil er eine Krankheit hat. Oder das Gesichtserkennungssystem sagt, dieser Mensch, der kann gar nicht normal sein, weil er zum Beispiel schmale Augen hat, weil er asiatischstämmig ist. Das ist alles schon passiert. Und da sehen wir eigentlich, dass wir so auf eine neue Biogesellschaft eigentlich zusteuern, wo bestimmte Normen eigentlich über statistische Anomalien bzw. Normalitätsverteilungen hergestellt werden. Und die große Gefahr, die ich eben darin sehe, ist, dass man dagegen nicht wirklich diskursiv ankommt, sondern da heißt es dann immer, naja, die Maschine hat jetzt entschieden und diese Entscheidung ist auch gar nicht anfechtbar. Da ist wirklich die Gefahr da, dass wir Leute aus dem System ausschließen, weil sie einfach bestimmte, ich sag mal, Gendefekte, weil sie anders aussehen. Man könnte dialektisch umgekehrt dann eigentlich auch sagen, naja, die Gesichtserkennung ist ja selber gesichtsblind, was gewissermaßen ein pathologischer Zustand ist, weil die Gesichtserkennung reihenweise Falschpositive produziert, also manche Leute gar nicht erkennt, beziehungsweise Kriminelle erkennt, dort wo eigentlich ein unbescholtener Bürger irgendwo in der Datenbank gespeichert ist. Also das sind sozusagen diese Stellen oder im System, wo bestimmte Grenzen porös werden, wo ich auch dieses autoritäre Potenzial eigentlich sehe, weil man das, was man sozusagen diskursiv noch verbergen kann gegenüber einem Menschen, also ich kann ihnen zum Beispiel meine Krankheitsgeschichte verbergen, das kann man eben mit diesen ganzen automatisierten Erkennungssystemen nicht. Und das ist dieser autoritäre Gedanke, dass man den Mensch über seine Biologie, über sein Aussehen, sein Verhalten ehrlich macht. Und diese Lüge, die ja auch irgendwo ein Schmiermittel des Sozialen ist, schon von vornherein unmöglich macht. Und das ist sozusagen diese Selbstentmächtigung, die wir eigentlich mit den ganzen Systemen sehen und die ich auch für die offene Gesellschaft als große Gefahr empfinde.
Der Journalist und Autor Adrian Lobe hat mit uns darüber gesprochen, wohin es führen könnte, wenn in Zukunft automatisierte Entscheidungen über uns getroffen werden, aufgrund unserer Mimik und aufgrund unserer Gestik.